Deutschlandfunk Kultur heute.
Die größte Caspar David Friedrich Ausstellung öffnet diese Woche in Berlin. Ein Thema in dieser Sendung. Außerdem ein Interview mit der italienischen Philosophin Donatella di Cesare über die Klage eines rechten Politikers gegen sie und warum vor dem deutschen Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig protestiert wird. Das erfahren Sie gegen Ende der Sendung. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Herzlich willkommen.
Bürger von Amerika, wir sind einem historischen Sieg so nah wie nie zuvor. Es gilt nur noch, die letzten Widerstandsnester zu eliminieren. Gott schütze uns alle. Gott schütze Amerika.
So spricht der US-amerikanische Präsident im Film Civil War. Präsident ist er allerdings verfassungswidrig. Amerika ist hier ein Land im Bürgerkrieg. Eine kleine Gruppe von Kriegsreporterinnen und Reportern dokumentiert das Kämpfen und die Toten und die Gräuel des Kriegs aus nächster Nähe, die sie mit ansehen müssen und nichts tun können.
Wenn man erst anfängt, sich solche Fragen zu stellen, kann man nicht mehr aufhören. Also fragen wir nicht, wir zeichnen auf, damit die anderen Fragen stellen. Du willst Journalistin werden? Das ist der Job.
Der neue Film des britischen Regisseurs Alex Garland zeigt ein Land, dessen Trauma aus dem 19. Jahrhundert, der Bürgerkrieg, zurückkehrt, das gespalten und in dem niemand mehr sicher ist. An der Spitze der Macht ein Präsident, der Lüge und Propaganda für probate politische Mittel hält. Morgen kommt Civil War ins Kino. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus hat den Film schon gesehen. Frau Nikodemus, geht es hier um eine düstere Vision eines Amerika, in dem das Gift von Donald Trumps Politik gewirkt hat?
Also man hat es ja eben schon gehört bei der Rede dieses Präsidenten, die hier zu Beginn des Films, der hält da eben diese Ansprache, und physiognomisch ist dieser Präsident eigentlich ziemlich neutral. Der wird gespielt von dem Seriendarsteller Nick Offerman. Aber schon in den ersten 4 Minuten wird schon klar, dass dieser US-amerikanische Präsident, dass er die Verfassung nicht respektiert. Er hat sich eben mit illegalen Methoden der dritte Amtszeit erschlichen. Er hat das FBI aufgelöst. Er lässt die Aufständischen von Düsenjägern bombardieren. Also es hat natürlich schon eine aktuelle Dystopik, da haben Sie recht. Und die Spaltung des Landes, das ist aber interessant, die hier zu einem Bürgerkrieg eskaliert ist, die verläuft hier eben nicht entlang der, ja, wie soll man sagen, der realen, aktuellen politischen oder auch territorialen Frontlinien. Denn hier kämpft eben nicht, sagen wir mal, New York gegen Florida, sondern eben Kalifornien und Texas haben sich militärisch verbündet. Im Aufstand gegen diesen diktatorischen Präsidenten. Und nun macht sich eben dieses Grüppchen Journalisten, Sie haben schon angedeutet, im Auto auf, um 1000 Meilen nach Washington DC zu fahren, um das eben kurz vor dem Fall steht, um vielleicht ein letztes Interview mit diesem Präsidenten zu führen. Und die Fahrt, die geht eben durch ein brutal verwüstetes Land voller Freischärler, Flüchtlingslager und rassistischer Milizen, die Menschen ja auch mit Lastwagen in Massengräbern verfrachten.
Geht es denn eigentlich in diesem Film auch darum, welche Verantwortung Journalisten haben? Ich habe es eben schon gesagt, die werden ja Zeuge von furchtbaren Gräueln.
Ich finde ja vielleicht ganz allgemein, ich finde Civil War ist ein ziemlich konventioneller Film und er zeichnet auch ein konventionelles Bild des Journalismus, muss man sagen. Denn die Hauptfigur Lee, die ist eine Kriegsfotografin, ist natürlich ein bisschen nachempfunden der berühmten historischen Fotografin Lee Miller, die sich ja in Hitlers Badewanne fotografiert hat. Und diese Lee, die in diesem Film auch alles gesehen hat, alles fotografiert hat, die wird großartig verkörpert, muss man erstmal sagen, von Kirsten Dunst mit einer Mischung aus Abgebrühtheit und Abgestumpftheit. Sie richtet ihre Kamera zum Beispiel auf 2 Männer, angeblich Plünderer, die von Freischärlern an einer Tankstelle aufgeknüpft und gefoltert werden. Das ist schon sehr, sehr brutal. Und sie sagt eben, ja, man fotografiert, wir fotografieren als Journalistin, damit die Welt sehen und Fragen stellen kann. Und diesem erodierten Idealismus, kann man sagen, denn die ist eben schon müde, diese Lee, steht eben die Figur von Kaylin Spaney gegenüber, eine aufstrebende, ehrgeizige Kriegsfotografin Anfang 20. Der geht's nur um den besten Schnappschuss, koste es, was wolle. Aber die Frage eben, was Bilder oder Kriegsbilder heute noch bedeuten oder nicht mehr bedeuten oder wie Journalismus aussieht oder aussehen könnte oder müsste, die wird gar nicht gestellt und stattdessen wird so eine alberne Konkurrenz so alter Medien erzählt nach dem Motto, stiehl mir bloß nicht mein Titelblatt.
Jetzt ist das ja so eine doch große Überlagerung von Bildern auf auch einer Metaebene, aber mit welchen Bildern zeigt Regisseur Alex Garland denn diesen Bürgerkrieg in Amerika?
Also im Wesentlichen arbeitet Alex Garland eigentlich mit Bildern, die man so aus Zombiefilmen und auch aus dystopischen Actionfilmen kennt. Also Highways, auf denen zerstörte und verlassene Autos sich stapeln und stehen. Riesige Brände oder ausgebrannte Supermärkte. Ein verlassener Vergnügungspark namens Winter Wonderland. Und das ist natürlich in der ersten halben Stunde sehr beeindruckend, weil wir sind hier in den USA. Das nutzt sich aber schnell ab oder hat so einen Déjà-vu-Effekt, der einsetzt. Denn in Zombieserien wie The Walking Dead oder so, da konnte man diese Bilder eines verrammelten, kaputten Landes ja über Jahre hinweg sehen. Und was fehlt in Civil War, ist einfach die Vision eines spezifisch amerikanischen Bürgerkrieges. Also Sie haben es auch schon angedeutet vorhin, was hat dieser neue Krieg denn auch ikonografisch mit dem Sezessionskrieg von 1861 zu tun, mit den Folgen der Sklaverei, mit dem Rassismus der amerikanischen Gesellschaft? Also diese Bilder sind ziemlich unbeteiligt, muss man sagen, gegenüber dem politisch-sozialen Kontext eines ja echten möglichen Bürgerkrieges. Insofern ist der Film enttäuschend.
Filmkritikerin Katja Nikodemus über Civil War, den neuen Film von Alex Garland, der morgen ins Kino kommt und über den wir heute gesprochen haben, weil es morgen in Kultur heute eine biennale Sondersendung gibt. Mehr als 325.000 Menschen haben die große Caspar-David-Friedrich-Ausstellung in Hamburg gesehen, die vor 2 Wochen zu Ende ging. Am Freitag ist dann in Berlin schon die nächste Schau zu sehen. Noch größer, noch mehr Bilder und nicht die letzte im Jubiläumsjahr 2024, das den Geburtstag des Malers vor 250 Jahren feiert. Die Alte Nationalgalerie in Berlin hat eine der größten Caspar-David-Friedrich-Sammlungen der Welt, darunter den schon sehr modern wirkenden Mönch am Meer. Unendliche Landschaften heißt die Ausstellung. Unser Kunstkritiker Carsten Probst konnte sie schon sehen.
Berlin, sagt Kuratorin Birgit Verwiebe, war immer ein besonderer Ort für Caspar David Friedrich. Das galt schon zu Lebzeiten des Malers, als er in der Berliner Akademieausstellung 1810 2 seiner berühmtesten Malereien ausstellte, den Mönch am Meer und die Abtei im Eichwald. Ein Bilderpaar, das für Friedrich eng zusammengehörte und damals vom jungen preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm IV. Gekauft worden war. In Berlin saßen wichtige Sammler seines Werkes. Hier wurde es öffentlich diskutiert unter DichterInnen und Intellektuellen. Berlin aber war auch der Ort, wo Friedrichs Werk nach Jahrzehnten in Vergessenheit wiederentdeckt wurde bei der sogenannten Jahrhundertausstellung im Jahr 1906 in der Nationalgalerie.
Die damaligen Macher dieser Ausstellung haben einen Rückblick auf die deutsche Kunst vorgestellt, bei der sie Künstler wiederentdeckt haben, die sie aufgrund ihrer Malerei im Grunde als Vorreiter der Moderne dann gefeiert haben. Also es ging um Farbe, Licht und Atmosphäre und auf diesem Gebiet war Friedrich ein unschlagbarer Meister. Er war vielleicht die bedeutendste Wiederentdeckung durch diese Jahrhundertausstellung.
Damals auch mit einer kulturpolitischen Dimension. Nationalgaleriedirektor Hugo von Tschudi war einer der ersten deutschen Museumsdirektoren, die französischen Impressionisten ankauften und förderten. Da aber das preußische Kaiserhaus seinen Unmut über die Bevorzugung der französischen Moderne äußerte, bemühte sich Tschudi in der Jahrhundertausstellung eine deutsche Moderne vorzustellen, die den Impressionisten nahe kam und ihr zeitlich sogar vorausging. Friedrichs Wiederentdeckung in Berlin war also mit einem deutsch-nationalen Aspekt versehen. Zahlreiche Werke, die damals von ihm gezeigt wurden, sind heute besonders gekennzeichnet wieder in der Nationalgalerie zu sehen. Birgit Verwiebe.
Wir haben einen ersten großen Hauptsaal im Mittelgeschoss zum Thema Bilderpaare und dann einen kompletten Rundgang im dritten Geschoss, einen Saal zum Thema Küste und Ufer, einmal zum Thema Gebirge, das sind die beiden Pole der Existenz von Friedrich. Und wir haben ein sehr wichtiges Kapitel zur Maltechnik und eine zeitgenössische Position mit Leuchtbildern von Hiroyuki Masuyama.
Die mit über 115 Werken größte Berliner Friedrich-Ausstellung überhaupt will erkennbar das Werk aus sich selbst herauszeigen, allein aus seinen zentralen Themen und aus Friedrichs unverwechselbarer malerischer Technik, ohne kulturideologische oder politische Beanspruchungen und Vereinnahmungen. Im Mittelpunkt des Hauptsaals steht das berühmte Bilderpaar des Mönches am Meer und der Abtei im Eichwald, umgeben von zahlreichen Naturbildern, die die Jahreszeiten als Inbilder des Übergangs zeigen. eines der zentralen Motive in Friedrichs Werk. Im darüberliegenden Geschoss ergänzen bekannte Gebirgs- und Meeresmotive das Übergangsthema mit erhabenen Landschaftskompositionen wie dem Watzmann, dem Eismeer oder den berühmten Seglern vor dem Sonnenuntergang in Friedrichs Spätwerk Lebensstufen. Auch hier hält sich die Ausstellung mit Deutungsangeboten zurück und überlässt das historische Setting ganz dem heutigen Blick des Publikums. Es kann sich in den hinteren Kabinetten in Friedrichs Maltechnik, seine Ausbildung und seine zahllosen Vorzeichnungen vertiefen. Ein Schrank mit Pigmentproben offenbart die ungebrochene Frische seiner Farben. Die Infrarotuntersuchung des Bildgrundes bei Mönch am Meer, vorgenommen während dessen letzter Restaurierung vor 8 Jahren, erlaubt noch einmal tiefgehende Einblicke in seinen Bild- und Figurenaufbau. So viel kunsthistorische Unmittelbarkeit ist bemerkenswert, angesichts der Tatsache, dass Friedrichs Werk ja nicht erst seit seiner Wiederentdeckung von 1906 Gegenstand einer Vielzahl kontroverser Deutungen und Missverständnisse war. Im Gegensatz zu der Hamburger Ausstellung, die der führende Friedrich-Forscher Johannes Grave um seine sehr gegenwärtige Neuinterpretation herum angelegt hatte, gibt die Berliner Ausstellung überhaupt keine Perspektive vor. Sie überlässt die Vielzahl möglicher Deutungen dem Publikum selbst.
Am Freitag eröffnet die große Caspar-David-Friedrich-Ausstellung in der Alten Nationalgalerie in Berlin. Carsten Probst hat sie vorgestellt. Wir haben in Kultur heute schon einige Male über die Kulturpolitik der Regierung von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni berichtet. Museumsdirektoren werden durch fachfremde Personen ersetzt, kulturelle Bildungseinrichtungen können teilweise nicht mehr selbstbestimmt arbeiten, Kritikerinnen und Kritiker werden juristisch verfolgt, so wie Roberto Saviano, der für seine Bücher und Filme über die italienische Mafia bzw. 'Ndrangheta bekannt ist. Die renommierte Philosophin Donatella di Cesare ist nun ebenfalls verklagt worden, und zwar vom italienischen Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida. Di Cesare hat eine Professur an der Universität in Rom. Sie hat sich intensiv mit dem Nationalsozialismus und dem Thema Migration auseinandergesetzt. Ich habe sie gefragt, was genau Gegenstand der Klage gegen sie ist.
Also er hat letztes Jahr in einer öffentlichen Rede im Zusammenhang mit dem Thema Bevölkerungsrückgang und Migration, hat er gefragt, sollen wir die Idee des ethnischen Austausches akzeptieren? Wir können also diese Idee des großen Austausches nicht nachgeben. Und diese Worte haben damals also wirklich eine große Empörung in Italien ausgelöst. Und ich war an dem Abend, war ich eingeladen in einem Talkshow, die Martedì, sehr bekannt in Italien. Und ich habe eigentlich nur auf eine Frage reagiert. Man hat mich gefragt, was denken Sie, wie würden Sie diese Worte kommentieren? Und ich habe argumentiert, es geht um eine Schlüsselidee, die schon Ende des 19. Jahrhunderts sich durchsetzte und dann aber vor allem in der Nazizeit sich verbreitete. Und dann habe ich gesagt, er hat meiner Meinung nach wie ein Gauleiter gesprochen, das heißt wie ein Neonazi-Statthalter. Für mich ist das ein Vergleich, also keine Gleichsetzung. Ja. Ich muss natürlich auch hinzufügen, ich habe mich mit diesem Thema lange beschäftigt.
Das wollte ich Sie gerade fragen. Sie haben sich ja mit diesem rechten Verschwörungsmythos vom sogenannten großen Austausch intensiv beschäftigt. Das ist eine Erzählung, die auch in Deutschland vorkommt, die überall in Europa eben von rechts bedient wird. Inwiefern bedient sich die italienische Regierung dieser Erzählung?
Es ist eigentlich kein Zufall, dass der Minister Lollobrigida diese Formel verwendet hat. Eigentlich haben auch andere Vertreter von Fratelli d'Italia und von Lega Nord diese Formel verwendet in den letzten Jahren und auch Ministerpräsidentin Meloni. Sie hat zum Beispiel 2017 mehrmals diese Worte gebraucht. Und ich denke, es sind gefährliche Worte. denn es sind Worte, die zum Beispiel heute von auch Anhängern des weißen Suprematismus benutzt werden. Und es sind gefährliche Worte auch, weil sie natürlich auch terroristische Anschläge verursacht haben oder inspiriert haben. Das Problem hier ist, dass Fratelli d'Italia, die wollen eben nicht, dass Intellektuellen, Schriftsteller, Philosophen die Gefährlichkeit ihrer Worte unterstreichen. Und das ist eben, was ich getan hatte.
Ja, Sie sind nicht die Einzige, die die Regierung Meloni kritisiert hat. Auch Roberto Saviano zum Beispiel, der bekannte Journalist, Schriftsteller, Filmemacher, hat die Regierung kritisiert, ist dafür auch angegangen worden, juristisch. Hat sich das Klima für Intellektuelle und Künstler seit dem Regierungsantritt von Giorgia Meloni verändert? Und wenn ja, wie?
Also das Klima hat sich sehr verändert, vor allem in den letzten Monaten. Und zum Beispiel, was mit Saviano geschehen ist, ist schon sehr bedeutend. Er ist schon verurteilt worden. Es ist, ich denke, eine politische Strategie, eine Art Einschüchterung und eine Art auch Sauberung der Leute, die unbequem sind, der Stimmen, die unbequem sind. Die werden also allmählich ausgeschlossen. Und das Problem hier ist auch, dass wir eine sehr schwache politische Opposition haben.
Ich will Sie noch mal direkt ansprechen auf Ihre Arbeit, Frau Di Cesare. Denn wenn Vergleiche wie der Vergleich, den Sie gemacht haben in Bezug auf den Nationalsozialismus oder den Faschismus mit Blick auf den Begriff des großen Austauschs, wenn solche Vergleiche nicht mehr möglich sind, wenn die juristisch verfolgt werden, was macht das dann mit Wissenschaft und Forschung und Bildungsarbeit?
Ich denke, das ist natürlich jetzt meine erste Reaktion. Ich werde natürlich jetzt nicht mehr sprechen. Ich werde nicht mehr meine Meinung äußern zum Thema Migration, zum Thema Rassismus und so weiter und so fort, wenn ich dann mit solche Folgerungen rechnen muss. Ich werde einen großen Prozess haben. Auf der einen Seite ist ein Minister mit seiner ganzen Macht und auf der anderen Seite ist eine private Bürgerin, eine Philosophin. Ich muss selber natürlich auch finanziell das Ganze natürlich bezahlen. Aber ich will nicht so denken. Ich will eben reagieren im Sinne, dass ich doch denke, wir brauchen eine demokratische Debatte in Italien und wir müssen unsere Demokratie verteidigen. Und deswegen werde ich auf alle Preise natürlich weitersprechen.
Die italienische Philosophin Donatella Di Cesare wird von dem Fratelli d'Italia-Politiker Lollobrigida verklagt. Der Gerichtstermin findet Mitte Mai statt. Und wir bleiben in Italien. Wir haben gestern über den israelischen Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig berichtet, der in diesem Jahr von der Künstlerin Ruth Patir bespielt wird. Patir, selbst Israelin, will aus Protest gegen den Krieg in Gaza den Pavillon vorerst geschlossen halten, bis zu einer Waffenruhe. Wenn die Kunstausstellung am Samstag eröffnet, wird es da also still sein. Vor dem Pavillon wurde es heute durch Pro-Palästinenser-Demonstrationen dann richtig laut. Auch vor dem deutschen Pavillon gab es Proteste. Vor Ort ist mein Kollege Stefan Koldehoff, mit dem ich jetzt live sprechen kann. Herr Koldehoff, ich habe da eben das Wort Genozid rausgehört. Hat der Gaza-Krieg nun auch die Biennale erreicht?
Ja, das muss man so sagen. Das war die zentrale Aussage auf den Hunderten von blutroten Flugblättern, die da verteilt und in die Luft geworfen worden sind. No Death in Venice steht da drauf und dann No to the Genocide Pavilion, also Nein zum Genozid Pavilion. Das ist nach wie vor das Narrativ, das da vertreten wird von den Protestierenden. Israel steht für einen Völkermord an den Palästinensern. Das ist die These, ja.
Und warum wurde vor dem deutschen Pavillon protestiert?
Es hat begonnen tatsächlich vor dem israelischen Pavillon, der ja geschlossen ist. Und dort ist es auch gelungen, einige dieser Flugblätter unter der Tür durch in den Pavillon hineinzuschieben, sodass diese These dort jetzt auch zu sehen ist hinter den Glastüren. Und direkt daneben ist der amerikanische Pavillon. Da ist man dann hingezogen, hat unter anderem skandiert Biden, Biden, you can't hide, also du kannst dich nicht verstecken. Es ging dann zum französischen Pavillon. Diese ganzen Länderpavillons sind ja hier auf einem großen Gelände in Venedig, den sogenannten Giardini, und direkt gegenüber ist der Deutsche. Es ging um die Länder, die Israel unterstützen in dem, was es im Moment macht, mehr oder weniger aktiv. Und gegen all die hat sich dieser Protest gerichtet heute.
Es gibt unter den Künstlerinnen und Künstlern, die den deutschen Pavillon beziehungsweise den deutschen Beitrag darstellen, dieses Jahr eben auch eine israelische Künstlerin, Yael Batana. Ja. Hat das damit irgendetwas zu tun? Wissen Sie da mehr?
Es wird auch damit zu tun haben, das ist so explizit allerdings nicht gesagt worden. Es geht grundsätzlich, ging es heute gegen die Unterstützung Israels. Es gab keinen Protest, der sich direkt gegen Frau Batana geäußert hat. Aber sicherlich wird das auch eine Rolle spielen. Da wird nicht groß differenziert. Und es war auch relativ klar, dass das eine internationale Protestgruppe war. Es ist wie immer bei Demonstrationen so, dass sich die Zahlen widersprechen. Mal ist von 80, mal ist von 100 Leuten die Rede. Ich habe relativ nah dabei gestanden, als sie vor dem israelischen Pavillon waren. Es war schon sehr deutlich, dass das nicht alles Italiener, nicht alles Palästinenser waren, aber viele von ihnen haben tatsächlich das palästinensische Tuch, das Signifikante, getragen.
Haben Sie Informationen darüber, was das jetzt für die Eröffnung des deutschen Pavillons heißt?
Das ist alles noch nicht ganz klar. Also eigentlich ist es ja üblich, der Deutsche Pavillon ist eine Veranstaltung des Auswärtigen Amtes und es hat auch schon Jahre gegeben, in denen der Außenminister oder in diesem Fall die Außenministerin eröffnet hat. Es gab Informationen, die aber alle nicht mit Namen genannt werden dürfen, dass es da Forderungen nach sehr starken Sicherheitsmaßnahmen gegeben habe, dass der Pavillon selbst das abgelehnt hätte. Es ist im Moment noch unklar, wer morgen eröffnet wird. Möglicherweise die Staatsministerin für Auswärtige Kultur im Auswärtigen Amt, möglicherweise nur das Institut für Auslandsbeziehungen. Morgen Abend werden wir es wissen.
Stefan Koldehoff live von der Kunstbiennale in Venedig über Proteste, unter anderem vor dem deutschen Pavillon. Bleiben die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Los geht es mit Reaktionen auf den gestrigen Brand der Kopenhagener Börse.
Während das historische Gebäude brannte, sind hunderte Kunstwerke vor den Flammen gerettet worden. Das hat eine Mitarbeiterin des Dänischen Nationalmuseums bestätigt. Laut Feuerwehr wurden tragende Strukturen beschädigt. Der Spitzturm dieses Wahrzeichens der Hauptstadt und Teile des Daches sind eingestürzt. Nun läuft die Ursachenforschung. Währenddessen hat in Weimar der Direktor der Herzogin Anna Amalia Bibliothek reagiert. Reinhard Laube sagte der dpa, er habe Kontakt mit der Königlichen Bibliothek Kopenhagen aufgenommen und Unterstützung aus Weimar angeboten, sollten bei dem Feuer in der alten Börse auch Bücher oder Archivdokumente beschädigt worden sein. Die Weimarer Bibliothek hatte nach dem verheerenden Brand vor 20 Jahren eine spezielle Restaurierungsmethode entwickelt. Schauspieler Dieter Hallervorden hat sich in einem mit Musik und Bombardierungsbildern unterlegten Facebook-Video zu den Kriegshandlungen in Gaza geäußert. Hallervorden forderte eine Feuerpause und eine Freilassung aller Geiseln. Er spricht im Zusammenhang mit Israels Politik von Apartheid und fragt, ob das kein Völkermord sei.
Gaza, Gaza. Ich schlag meine Augen nieder vor der ohnmächtigen Geschrei. Vor deinen zerfetzten Gliedern. Und ich frag mich da immer wieder, und das soll kein Völkermord sein?
Das Gedicht Gaza Gaza hat er gemeinsam mit dem Liedermacher und ehemaligen Bundestagsabgeordneten der Linken Dieter Dehm geschrieben. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Volker Beck, heute Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, kritisierte das Statement Dieter Hallervordens als Machwerk und sprach gegenüber Bild von einer Täter-Opfer-Umkehr im Nahostkonflikt. Das Filmfestival von Cannes beginnt Mitte Mai und wirft wohldosiert seine Schatten voraus. Es hat einen Preisträger der Ehrenpalme heute bekannt gegeben. Zum ersten Mal bekommt sie eine Gruppe, das japanische Anime-Studio Ghibli. Seine teils legendären Zeichentrickfilme fallen durch hohe Qualität auf, von Das Schloss im Himmel bis zum jüngst Oscar ausgezeichneten Film Der Junge und der Reiher.
Das waren die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Die Lage in Nahost nach dem Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock ist ein Thema in den Informationen am Abend mit Silvia Engels. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Anja Reinhardt.